Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer Weltwoche Daily Spezialausgabe aus Tokio, der japanischen Hauptstadt. Immer wieder interessant und überraschend, auch für mich, wo ich da auftauche, auf was für Schauplätzen. Ich befinde mich hier im Rahmen einer parlamentarischen Delegation des Schweizer Nationalrats, der Außenpolitischen Kommission, mit dem Ziel, die friedliche Koexistenz auf diesem Planeten zu stärken und vor allem die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dies in Zeiten zunehmender Konfrontation. Teile der Menschheit scheinen sich da auf ihre Scholle zurückziehen zu wollen. Wir sind gelegentlich im Begriff, wieder etwas zu Höhlenbewohnern zu werden. Und umso wichtiger ist es, als wir auch und gerade aus der Schweiz da international ausschwärmen, um da wieder die Zusammenarbeit, auch das Gemeinsame zu betonen. Und ich habe heute einen ganz faszinierenden, hochinteressanten Gast hier bei mir. Es ist Dr. Sven Saaler. Er ist Professor an der Sophia-Universität in Tokio und auch der Vertreter der renommierten Friedrich-Ebert-Stiftung eben hier. Und ich habe heute einen Vortrag von ihm erlebt, sehr, sehr beeindruckend, wie er da in hochkonzentrierter Form uns eine Standortbestimmung gegeben hat zu Japan, ein faszinierendes Land, ein Land mit einer Geschichte, mit gewaltigen Brüchen. Wir dürfen nicht vergessen, Japan hat sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer Art Weltmacht aufgeschwungen, ist dann mit den Amerikanern zusammengeraten und in einem fürchterlichen, man kann es so sagen, vielleicht Höllensturz am Nullpunkt angelangt. Doch es ist den Japanern gelungen, sich nach dem Zweiten Weltkrieg gleichsam neu zu erfinden. Darüber werden wir vielleicht auch noch etwas sprechen in den kommenden Minuten. Und heute ist Japan die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Lange Zeit war man ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ja, Herr Doktor Saaler, vielleicht meine allererste Frage, ein Deutscher in Tokio, was ist die Faszination von Japan für Sie? Was ist das Interessanteste an Japan?
Ja, vielen Dank. Freut mich, heute Abend mit Ihnen hier sprechen zu können. Wir haben uns heute kennengelernt auf der Schweizer Botschaft, wie Sie sagten. Die Delegation, der Sie angehören, war auf der Botschaft und hatte hier ein Briefing. Hat mich sehr gefreut, Sie dort kennengelernt zu haben. Faszination, ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren in Japan. Da kann man von Faszination nicht mehr ganz so reden. Man hat sich natürlich nach 20 Jahren eingewöhnt.
Also die Faszination schon, aber nicht mehr ganz frisch. Sie hat sich jetzt sozusagen institutionalisiert und verstetigt. Was ist sie? Was fasziniert sie? Was ist das Interessanteste an Japan für Sie?
Ja, das Interessanteste an Japan ist natürlich, dass das Land einerseits sehr innovativ ist, wie Sie gerade sagten, immer noch eine sehr wichtige Wirtschaftsnation, immer noch führend in verschiedenen Wirtschaftszweigen, auch in der Technologie, zwar etwas zurückgeblieben in einigen wichtigen Bereichen, allerdings immer noch weiterhin führend in vielen Bereichen, die wir auch in Europa natürlich kennen, Elektronik, Energie, Automobilbau etc. Das sind natürlich Dinge, die wir auch als Industrieländer Europas nicht ignorieren können. Ansonsten hat natürlich Japan gerade im Moment wieder eine deutlich stärkere internationale Bedeutung für demokratische Länder, da wir in Europa natürlich auch die Demokratie bedroht sehen und hier in Ostasien es zwar mehrere Demokratien gibt, aber Japan da natürlich eindeutig die größte, wirtschaftlich zumindest gesehen, Demokratie ist, auch die älteste Demokratie und die derzeit, sagen wir mal, zumindest zusammen mit Korea sicherlich die stabilste Demokratie.
Bevor wir auf diese interessanten geopolitischen Fragen, auch politischen Fragen einsteigen, ganz persönlich, wie sind Sie auf Japan gekommen? Warum haben Sie sich mit der japanischen Geschichte auseinandergesetzt, Herr Dr. Saaler?
Ja, ich habe an einer Universität in Deutschland angefangen, Geschichte zu studieren und da spielte Japan überhaupt keine Rolle oder Ostasien allgemein überhaupt nicht. Und das ist mir irgendwie ein bisschen merkwürdig vorgekommen, weil Ostasien, das war im 20. Jahrhundert noch, da war Ostasien aber auch schon natürlich wirtschaftlich sehr wichtig, damals Japan noch deutlich mehr als China. Und mich hat es gewundert, dass ich eben in 13 Jahren Schule in Deutschland und dann auch in den ersten Semestern nichts über Ostasien gehört habe. Und ich bin deshalb dann umgestiegen auf ostasiatische Geschichte, später japanische Geschichte und habe dann auch die Sprache gelernt.
Ein Ereignis, meine Damen und Herren, das uns stark beschäftigt, auch getroffen hat, dass man auch in den vielleicht etwas Japan vergessenen mitteleuropäischen Breiten zur Kenntnis genommen haben, ist der fürchterliche Mord an Shinzo Abe, dem früheren langjährigen Ministerpräsidenten mit seiner Abenomics. Er ist am 7. Juli, Sie korrigieren mich, am 7. Juli 2022 an einer Wahlkampfveranstaltung in Nara erschossen worden von einem, wie sich dann herausstellte, nicht religiösen Fanatiker, aber von einem, der sich an einer religiösen Organisation rächen wollte. Ein mysteriöser Hintergrund. Können Sie uns erklären, worum es da ging bei dieser Ermordung und was sie auch ausgelöst hat in Japan?
Ja. Ja, vielen Dank. Also Herr Abe war einer der am längsten amtierende Premierminister Japans. In Japan wechseln die Premierminister viel häufiger als in, sagen wir mal, Deutschland zumindest oder in anderen europäischen Ländern. Er war mit 8 Jahren der Rekordhalter, ist dann vor 2 Jahren zurückgetreten und war aber weiterhin in der Politik aktiv, auch gerade hinter den Kulissen. Er wurde so ein bisschen immer noch als Königsmacher angesehen. Was ihm jetzt zum Verhängnis geworden ist, war, dass er mit verschiedenen religiösen Organisationen, und man muss hier wirklich eher von Sekten reden, in Verbindung stand, die auch seine Partei teilweise auch bei Wahlen unterstützt haben. Mörder von Herrn Abe gehörte einer Familie an, die einer dieser religiösen Sekten angehört haben. Diese Sekte verlangte von den Mitgliedern horrende Spenden, teilweise das gesamte Vermögen musste gespendet werden. Das hat die Mutter des Mörders getan und er machte deshalb die Vereinigung, diese religiöse Vereinigung verantwortlich auch für sein miserables Leben. Er wollte deshalb eigentlich jemanden von dieser religiösen Vereinigung ermorden, fand aber niemanden und hat dann gesehen, dass Herr Abe gelegentlich bei den Veranstaltungen dieser religiösen Vereinigung auftrat und Grußworte sprach und hat sich dann entschlossen, Herrn Abe bei einer Wahlkundgebung eben zu ermorden. Also das ist der Hintergrund und seit der Ermordung kommen noch immer mehr Wahrheiten ans Licht, die in der Tat schon relativ dunkles Licht auf die Verbindungen der liberal-demokratischen Partei, der hiesigen Regierungspartei, zu verschiedenen religiösen Gesellschaften aufgedeckt haben.
Also das, ich bin ja kein Japan-Insider, kein Japan-Kenner, das müssen Sie vielleicht etwas erklären, diese merkwürdigen Verflechtungen zwischen diesen christlichen Organisationen oder christlichen Sekten und der liberal-konservativen Partei, was kann man da vielleicht in ein paar knappen Strichen sagen, was ist da los?
Ja, also das war jetzt hier keine rein christliche Sekte, das ist die sogenannte Vereinigungskirche, die in Europa eher als die Moonies bekannt sind, benannt nach dem koreanischen Gründer dieser Vereinigung, die eben auch aus Korea kommt und der Gründer war ein Herr Moon. Diese Organisation ist auch in Japan sehr stark und hat in Japan relativ viele Mitglieder. Aber schon seit 20 Jahren ist es eben bekannt, dass es da eben sehr viel Druck auf die Mitglieder gibt, dass sie eben sehr hohe Beträge spenden, dass sie zum Beispiel Bibeln, aber auch eben die heiligen Schriften dieser Religion für horrende Summen kaufen müssen. Also wir reden hier jetzt von 5-stelligen Euro- oder Frankenbeträgen eben. Keine Bibel, die irgendwie besonders schön aufgemacht ist und deshalb 200 Euro kostet statt normalerweise 100, sondern das sind wirklich schon erpresserische Methoden teilweise gewesen, die da aufgedeckt wurden und durch die viele Japaner zu Opfern gemacht wurden.
Also und die Politik hat nichts dagegen unternommen?
Und die Politik hat sehr lange dagegen nichts unternommen. Es gab natürlich einige Gerichtsverfahren, von daher war es auch bekannt. Es ist jetzt nicht so, dass niemand etwas davon wusste, aber es war in der Politik, ist es nicht zu einem Thema aufgenommen worden, sondern eher die liberal-demokratische Partei hat diese Vereinigungskirche eben beschützt, auch durch politische Protektion. Und das ist jetzt eben in den letzten Wochen und Monaten erst ans Licht gekommen, in dieser Klarheit, in der wir es jetzt sehen.
Und es vergeht kaum ein Tag, an dem dieses tragische Ereignis nicht irgendwie in den Nachrichten verhandelt wird. Wofür steht dieser Fall für Sie? Wenn Sie den etwas einordnen müssten in der an auch fürchterlichen Ereignissen reich in japanischen Geschichte, auch an Höhepunkten natürlich. Wie ist das einzuordnen? Wie ist das zu verstehen? Was bedeutet letztlich dieser Mord an Abe? Was hat er auch ausgelöst vielleicht da im politischen Establishment?
Ja, das ist noch nicht ganz abzusehen. Also die allererste Reaktion war, dass das ein Angriff auf die japanische Demokratie ist. Und das ist zunächst natürlich auch mal richtig, wenn ein Politiker erschossen wird bei einer Wahlveranstaltung kurz vor einer anstehenden Wahl, dann muss man das natürlich eben auch als Angriff auf die Demokratie sehen. Andererseits war Herr Abe ja schon zurückgetreten. Es war deshalb kein amtierender Premierminister. Aber es bedeutet, dass eben schon einige dieser Verbindungen, dieser teilweise eher fragwürdigen Verbindungen der Regierungspartei jetzt doch eher in die Kritik geraten, wo eben bisher kaum darüber geredet wurde. Ansonsten sind in der japanischen Geschichte Morde an hochrangigen Politikern und auch Premierministern nicht unüblich, muss man sagen. Seit dem späten 19. Jahrhundert gab es das relativ regelmäßig. Alle 10 Jahre oder so wurde mal ein Premierminister erschossen. Das ist bis in die Nachkriegszeit. In der Nachkriegszeit gab es, glaube ich, keinen einzigen Fall der Ermordung eines Premierministers. Aber trotzdem auch politische Morde. Zum Beispiel sind 2 Bürgermeister von Nagasaki ermordet worden in den 1980er und 1990er Jahren. Also auch politisch motivierte Morde sind hier nicht selten. Die offizielle Version besagt zwar, dass es kein politischer Mord war, weil eben der Mörder aus einer religiösen Vereinigung kam, aber wie ich gerade erklärt habe, als dann später die Wahrheit über die Connections dieser Religion zur liberaldemokratischen Partei aufkam, ist man mittlerweile eben dann doch davon ausgegangen, dass es politisch zumindest indirekt motiviert war, und das ist eben in der modernen japanischen Geschichte keine Seltenheit.
Was mich fasziniert an Japan, meine Damen und Herren, aus meiner Kenntnis heraus, ist, dass ich war hier zum ersten Mal 1991 als junger Sportjournalist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften, und damals stand Japan am Peak. Es war in den Vereinigten Staaten sehr intensiv von Japan die Rede. Die Sony Corporation, Sony, das berühmte Unternehmen, hatte soeben die Columbia Studios gekauft. Es sind Filme erschienen, zum Beispiel Rising Sun nach einem Roman des amerikanischen Thriller-Autors Michael Crichton, wo die Amerikaner davon ausgegangen sind, etwas paranoid könnte man sagen, dass die Japaner ihnen das ganze Land unter dem Hintern wegkaufen. Japan, das war sozusagen das Role Model, das war quasi das China der 90er Jahre, ein bisschen für die Amerikaner, auch ein Gegner, ein Herausforderer. Sie haben es angetönt, heute Japan eher etwas auch in Schwierigkeiten. Man hat wirtschaftlich verloren, man hat sich überholen lassen. Wir sehen auch die Chipindustrie zum Beispiel, Samsung, die Koreaner sind massiv nach vorne gegangen. Taiwan konnte sich eine Position erarbeiten. In Japan Deflation hören wir, wirtschaftliche Stagnation, gigantische Staatsschulden. Was ist eigentlich passiert, dass dieses Japan vom absoluten Shootingstar der frühen 90er Jahre zu diesem, könnte man sagen, normal saturierten, reichen, aber vielleicht auch etwas weniger dynamischen, quasi ein Tigerstaat im Seniorenalter geworden ist?
Ja, das ist eine interessante Frage, auf die es, glaube ich, keine klare Antwort gibt. Es ist wahrscheinlich auch eine etwas natürliche Entwicklung. Wenn man natürlich erstmal einen gewissen Entwicklungsstand erreicht, dann werden natürlich auch die wirtschaftlichen Wachstumszahlen geringer. Das sehen wir ja auch in Europa, wo natürlich eben ein gewisser Stand an Wohlstand erreicht ist. Und dann sind 2% Wirtschaftswachstum pro Jahr sind ja schon ein großer Erfolg. Ne? Man denkt nicht mehr an 10%, wie man das eben in den 60er Jahren in Europa und auch in Japan hatte. Von daher ist Japan da sehr stark, sehr gut vergleichbar, denke ich mal, mit europäischen Staaten. Und China ist natürlich etwas anderes. Ne? Also China ist natürlich, klar, China wird heute oft als das neue Japan gesehen, aber ist natürlich vom politischen System, auch von der Stellung in der Welt, eine ganz andere Nummer, wie Sie gerade sagten. In den späten 80ern, auch noch kurz in den 90er rein, wurde Japan so als die neue Nummer 1 angesehen. Die Amerikaner dachten, oh, die Japaner überholen jetzt uns. Heute denken wir, dass China in ein paar Jahren die USA vielleicht überholt als Wirtschaftsmacht Nummer 1.
Glauben Sie das eigentlich?
Numerisch vielleicht schon als Gesamtnationalprodukt, ne? Aber wahrscheinlich nicht per Kopfeinkommen. Ne? Das ist ja wieder noch was ganz anderes und damit auch der Lebensstandard. Also die USA hat natürlich eine Bevölkerung von 300 Millionen. Das ist ein Viertel von China. Das heißt, wenn auch nur in China das Pro-Kopf-Einkommen ein Viertel des Amerikanischen erreicht, dann haben sie ja Amerika überholt im Gesamt-GDP. Ne? Und von daher, das könnte natürlich schon klappen. Andererseits hat man bei Japan auch gesehen, dass die Prognosen dann letztlich sich nicht eingestellt haben. Japan hat nicht die USA überholt als größte Volkswirtschaft der Welt, wovon man ausgegangen ist in den 1980er Jahren gerade. Ne? Von daher, da kann sich auch noch viel tun, was China angeht in den nächsten Jahren.
Ich habe mich gerade unterhalten mit ein paar Schweizer auch Wirtschaftsleuten hier in Tokio und die waren sich alle einig, dass Xi Jinping, das ist jetzt aber nur ganz kurz ein kleiner Exkurs, Xi Jinping mit seiner sehr harten Schraubendrehung, die er jetzt wieder anzieht und die kommunistische Macht da wieder festigt, mit dem schadet er eigentlich der Prosperität Chinas. Sehen Sie das auch so? Also Xi Jinping ist eigentlich eine Gefahr für den chinesischen Wohlstand. Kann man das so zusammenfassen, vielleicht nur ganz kurz?
Als ganz kurze Zusammenfassung vielleicht schon, ich bin jetzt kein Experte für China, aber natürlich weniger Freiheit bedeutet auch weniger Kreativität und ohne Kreativität kann man in der heutigen Wirtschaft, eben gerade auch in der Wirtschaft des Internets und online etc. nur sehr wenig erreichen. Und in China sehen wir das ja schon, ne, dass natürlich das Internet Chinas ist abgeschlossen gegenüber der Außenwelt. Chinesische Services außer diesem Video Service, wie heißt der noch? TikTok, genau, danke. Sehen Sie, ich kenne nicht mal den Namen davon. Das erreicht ja nicht viele Leute. Gut, TikTok erreicht eine gewisse Zahl von jungen Leuten, aber das ist wahrscheinlich auch so eine Welle, die jetzt mal kurz populär ist und vielleicht auch wieder abebbt. Aber sonst ist es ja jetzt wirklich schwierig. Also chinesische Firmen haben es ja immer noch schwierig mit einigen Produktsparten. Von daher, ich kann mir das gut vorstellen, dass die Kreativität darunter sicherlich leidet, wenn die Freiheit eingeschränkt wird. Und das könnte sich natürlich für China langfristig negativ erweisen.
Japan mit einer interessanten Position. Zum einen ist China ein ganz wichtiger Absatzmarkt für japanische Produkte. Auf der anderen Seite haben die Japaner natürlich alte, auch historisch aufgeladene, wobei es gab immer wieder ein Auf und Ab, auch sehr gute Beziehungen zwischen Japan und China. Im Moment ist sehr etwas frostiger. Japan natürlich auch ein Alliierter der Amerikaner, die auf Konfrontationskurs gehen gegenüber China. Wie sehen Sie die japanische Position hier zwischen wirtschaftlicher Zusammenarbeit und militärisch-politischer Konfrontation? Wo steht Japan gegenüber China?
Ja, da ist Japan natürlich etwas in der Zwickmühle sozusagen. Also das enge wirtschaftliche Verhältnis zu China kommt noch aus der Zeit, als China politisch und militärisch noch nicht so stark war. Also aus den 80er Jahren, als in China Deng Xiaoping die Wirtschaft Chinas geöffnet hat und japanische Firmen dann eben auch ganz aktiv und bewusst nach China rein sind und in China investiert haben. Das hat sich auch gelohnt und das lohnt sich auch immer noch. Aber seitdem hat sich natürlich das politische Verhältnis zu China verschlechtert und natürlich auch gerade China und die USA stehen sich jetzt natürlich sehr, sehr konträr gegenüber, während Japan sehr eng mit Amerika verbündet ist. Und deshalb sitzt Japan jetzt natürlich in der Zwickmühle. Es hat ganz große wirtschaftliche Interessen, nicht nur der Absatzmarkt, auch die Investitionen gerade in China, aber es ist politisch und militärisch, hängt es natürlich ganz eng am Rockzipfel sozusagen der USA. Und das tut natürlich einem guten Verhältnis zu China nicht schwer. Man kann aber auch das Verhältnis zu China nicht weiter belasten, weil man China als ökonomischen Partner einfach braucht und die wirtschaftlichen Beziehungen sind eigentlich nicht mehr entflechtbar. Man versucht das derzeit genauso wie in Europa, Stichwort ne, Sicherheit von Zulieferungsketten etc. Man versucht ein bisschen die japanische Wirtschaft unabhängiger zu machen aus den Zulieferungen aus China, aber das ist einfach sehr schwer und kurz- und selbst mittelfristig wird das nur sehr geringe Ergebnisse bringen.
Gleichzeitig sehen wir, dass es namhafte Stimmen gibt. Shinzo Abe, der ermordete Ex-Premier, gehörte auch dazu, die dieses berühmte Selbstverteidigungsheer der Japaner aufrüsten wollen, was man nicht so weiß. Das haben Sie auch gesagt heute in Ihrem Vortrag, dass Japan sehr viel Geld investiert in seine Rüstung und da soll weiteres passieren. Ja, was wird Japan machen? Was glauben Sie? Wird man auf diesen Aufrüstungsweg gehen, der natürlich notwendigerweise die Rüstungsspirale antreiben wird hier im fernen Osten, China provozieren wird? Oder wird man am Schluss auf die friedliche Koexistenz, auf den Freihandel, auf die wirtschaftliche Verflechtung setzen?
Man wird und man tut auch beides natürlich. Ne? Also Japan ist ein Land, das sehr, sehr stark auf Freihandel setzt. Das ist auch der einzige Punkt, in dem man manchmal sich von den USA distanziert. Zum Beispiel als Herr Trump an die Macht kam, hat Herr Trump, ich glaube, am ersten Tag seiner Präsidentschaft die Idee eines Trans-Pacific Partnership, einer transpazifischen Handelsgemeinschaft, aufgekündigt. Die USA war dahinter eigentlich die treibende Kraft vor Herrn Trump. Herr Trump hat das aufgekündigt und Japan hat dann gesagt, nee, das nehmen wir so nicht an. Wir werden die Idee weiterführen und das gibt es jetzt in einer abgespeckten Version, die sich Comprehensive Trans-Pacific Partnership oder so nennt. Ne? Das ist eine abgespeckte Version, da ist die USA nicht drin, aber Japan ist dabei federführend. Von daher, da hat Japan schon gezeigt, dass es international sehr stark daran interessiert ist, dass Freihandel weiter besteht und dass weitere Abkommen in dieser Richtung unterzeichnet und praktiziert werden. Also diesen Kurs wird Japan weiterhin fahren, aber es wird auch selbst stärker aufrüsten. Wie Sie schon sagen, Japan hat in seiner Verfassung einen Paragraphen, der japanische militärische Teilnahme zum Beispiel an Militäreinsätzen weltweit sehr schwierig macht. Japan darf an UNO-Maßnahmen teilnehmen, an PKO, Peacekeeping Operations, darf aber sonst seine militärischen Streitkräfte nur zur Landesverteidigung einsetzen. Und die militärischen Streitkräfte werden auch nicht militärische Streitkräfte genannt, wie Sie gerade sagten, sind Selbstverteidigungskräfte. Allerdings hat Japan eins der 10 größten Militärbudgets in der ganzen Welt. Also wenn man sich die Rankings anschaut, ist Japan bei dem Top 10 dabei. Und es ist auch wunderbar ausgestattet. Es hat also zunächst mal eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe mit guten Schiffen für die Marine, mit guten Flugzeugen und allem Möglichen. Und von daher ist es zurzeit jetzt nicht wirklich wehrlos, sagen wir mal. Ne? Also das ist oft ein Bild, das man so hat von Japan, das aber nicht ganz der Realität entspricht. Trotzdem hat Japan sein Verteidigungsbudget immer relativ niedrig gehalten, gerade in Sachen Anteil am Bruttosozialprodukt. Und zwar hat Japan ein Militärbudget, das 1% seines Bruttosozialproduktes entspricht. In der NATO sagt man ja immer, jedes Land soll 2% haben. Genau. Jetzt muss man natürlich sich die Lage eines jeden Landes angucken. Und jedes Land, das eine Land braucht 2%, das andere kommt auch mit 1% zurecht. Und manche Länder geben sogar nur 0,4 oder 0,5% aus, habe ich mir sagen lassen. Unter anderem die Schweiz. Und im Falle von Japan, wie gesagt, ist das 1% schon resultiert in einer relativ schlagkräftigen Truppe. Und jetzt von heute auf morgen dieses Budget auf das Doppelte quasi zu erhöhen, das wäre okay, nicht von heute auf morgen, aber auch über 10 Jahre hinweg, das müsste ja vorher geplant werden und auch die Militärstrategie dementsprechend angepasst werden, das würde natürlich, wie Sie gerade sagen, für Argwohn in Peking sorgen und sicherlich dann eine neue Runde in der Rüstungsspirale in Ostasien auslösen.
Und würde vermutlich deshalb eher mit Vorsicht gegangen werden, dieser Weg. Nun, in der südchinesischen See hier, in der sich ja im weitesten Sinne ja auch Japan befindet, ist, glaube ich, jetzt als geopolitischer Laie, bin gespannt, wie Sie das sehen, ist ja mit einer Art Neujustierung der Verhältnisse zu rechnen. Wir haben einerseits das China, das nach, könnte man sagen, 150 Jahren Lähmung, Geisterbahnfahrt durch schlimmste, auch Verbrechen selbstgemachter Art, aber dann auch der Westen hat da ja auch fürchterlich gewütet in China. Jetzt kommen die Chinesen zurück und sie melden ihren territorialen und ihren auch maritimen Anspruch an in der südchinesischen See, ähnlich vielleicht wie die Amerikaner mit ihrer Monroe-Doktrin. Werfen wir noch einen Blick auf diese südchinesische See. Was wird da, was glauben Sie, womit rechnen Sie? Werden sich die Amerikaner halten können? Werden wir einen Weltkrieg haben wegen Taiwan? Wie wird sich dieses Japan in einer sich verändernden geopolitischen Umgebung positionieren müssen, hier im unmittelbaren Kraft-Gravitationsfeld der Supermacht China?
Ja, das sind sehr schwierige, aber auch sehr essentielle Fragen natürlich für die Zukunft hier in Ostasien. Und wenn man hier in der Region wohnt, dann treibt einem das natürlich schon besonders um. So gesehen hat mich der Ukraine-Krieg überrascht. Die meisten Leute hatten eigentlich eher damit gerechnet, dass hier in Ostasien irgendwann es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, eher als in Europa. Das Südchinesische Meer, da gibt es jetzt wirklich keine Territorien. Wovon wir ja hier reden, sind ja Atolle, die China jetzt ausgebaut hat zu künstlichen Inseln und darauf dann auch Start- und Landebahnen für Flugzeuge gebaut hat. Das betrifft eigentlich Japan weniger als zum Beispiel Vietnam oder die Philippinen, weil die natürlich viel direkter an diesen Gebieten liegen. Und Staaten wie Vietnam haben auch eine Geschichte mit China, die ebenfalls relativ unglücklich ist. Der letzte Krieg zwischen China und Vietnam liegt gerade mal 50 Jahre, 55 Jahre zurück. Also der Krieg zwischen China und Vietnam brach aus nach dem Krieg zwischen Vietnam und den USA, direkt danach, ein paar Jahre danach. Das hat man natürlich in Vietnam nicht vergessen. Und es gab immer wieder Grenzstreitigkeiten, auch zwischen diesen beiden Ländern, auch maritime. Und da spielten eben diese Atolle eine Rolle. Und China hat eben schon seit dieser Zeit Anspruch auf diese Atolle erhoben. Allerdings war das immer irrelevant, weil man auch technisch einfach nichts mit diesen Atollen machen konnte. Und es war einfach früher nicht möglich, die irgendwie auszubauen, dass man die benutzen hätte können für militärische oder auch Forschungszwecke. China sagt ja offiziell, das würde für Forschungszwecke benutzt, aber da wissen wir natürlich alle, dass die Landebahnen so groß sind, dass das schon darüber hinausgeht. Von daher ist natürlich der Taiwan-Konflikt ist der wichtigere und auch der gefährlichere. Da hat China ja auch ganz klare Kante gezeigt und gesagt, dass wenn Taiwan sich nicht freiwillig quasi erklärt, wieder zu China zurückzukehren, dann muss China militärisch nachhelfen. Und das kann in den nächsten 5 bis 7 Jahren passieren. Und diese Drohung, ich würde es zumindest als Drohung bezeichnen, die, denke ich, kann man auch ernst nehmen.
Und glauben Sie, dass die Amerikaner, das finde ich einfach eine Frage, das ist jetzt nicht für den Historiker, wir blicken da etwas in die Kristallkugel, aber es wirkt etwas abwegig, wenn man denkt, dass die Amerikaner im Gefolge natürlich des Zweiten Weltkriegs, auch des Kalten Kriegs, sich hier festgesetzt haben, Tausende von Kilometern entfernt von ihrem Heimatboden. Können sich die da halten? Glauben Sie das? Oder wird das irgendwann eine Bereinigung geben? Ich kann es mir fast nicht anders vorstellen.
Sie meinen eine Bereinigung mit China? Ja. Ja, die Alternative wäre natürlich, dass die USA zu ihrem Versprechen für die Sicherheit Taiwans und die quasi Unabhängigkeit Taiwans stehen. Und ob sie das wirklich tun werden und dann bis zur letzten Konsequenz quasi auch eines Atomkrieges mit China, dass sie das machen werden, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Es würde aber bedeuten, dass man eben Taiwan natürlich aufgibt. Auf der anderen Seite ist das bei Taiwan vielleicht einfacher, sagen wir mal, wie zum Beispiel bei der Ukraine, weil die Taiwan ist natürlich kein souveräner Staat. Also auch Taiwan sagt ja von sich selbst, dass es ein Teil China ist, beziehungsweise Taiwan sieht es umgekehrt. Taiwan sagt ja, die Volksrepublik China ist abtrünnig und muss zur Republik China zurückfinden, ne? Das ist natürlich keine realistische Option mehr, aber ursprünglich war ja, dass es eben zwei Chinas gab, genauso wie es eben ein Westdeutschland, ein Ostdeutschland gab. Und man auch in Deutschland ja, ne, diesen Anspruch hatte, ne, dass nur einer der beiden Staaten anerkannt werden darf. Das heißt, wenn ein Staat mit Ostdeutschland Beziehungen hatte, dann hat die Bundesrepublik mit diesem Staat keine diplomatischen Beziehungen hatten, die sogenannte Hallstein-Doktrin. Die gibt es ja auch im Prinzip zwischen Taiwan und China. Mittlerweile gibt es halt nur noch ein Dutzend, glaube ich, Staaten, die Taiwan als legitime Vertretung Chinas anerkennen. Von daher ist es natürlich keine realistische Option mehr, dass jetzt irgendwann die Volksrepublik sich Taiwan angliedert. Von daher, man muss es natürlich schon andersrum.
Das wäre ja wie wenn die Schweiz sagen würde, die EU sollte der Schweiz beitreten, nicht wahr?
Zum Beispiel, genau, ja. Aber ja, man muss eben sehen, ne, ob Xi Jinping das wirklich in seiner Amtszeit, er hat jetzt noch mal ein paar Jahre, er kann sie auch natürlich noch mal verlängern und ob er das machen wird, um eventuell die Vereinigung mit Taiwan zu erzwingen, gegebenenfalls auch militärisch, ist schwer zu sagen, aber ist ein Szenario, mit dem man hier in Ostasien rechnen muss. Und wenn dann die USA dazu steht, ist natürlich Japan automatisch mit drin, weil dann natürlich die USA von ihren Basen, Militärbasen in Japan, in diesen Taiwan-Konflikt eingreifen würde. Und damit ist dann auch für China natürlich Japan im Lager der Gegner und US-Basen in Japan würden gegebenenfalls angegriffen werden von chinesischen Raketen oder Flugzeugen. Und damit wäre Japan in einen militärischen Konflikt verwickelt.
Zweitletzte Frage, Herr Dr. Saaler. Es ist sehr interessant, Sie sind Deutscher und wenn man die Geschichte Deutschlands und Japans ansieht, dann gibt es ja Überschneidungen in dem Sinn, dass beide Länder, beide Staaten als Großmächte, als Supermächte ihrer Zeit den Zweiten Weltkrieg verloren haben. In Deutschland hat eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit eingesetzt, die sogenannte Vergangenheitsbewältigung, die Vergangenheitskultur, ganz etwas Wichtiges, auch immer wieder umstritten, diskutiert, Debattenthema bis heute mit großer Literatur. Wie ist das eigentlich jetzt für einen Deutschen, wenn Sie da in Japan sind? Wie ist eigentlich Japan mit dem Trauma dieser Niederlage umgegangen? Das ist sicher auch ein bisschen ein heikles Thema, ist ja auch umstritten, immer wieder mit diesem Yasukuni-Schrein in Japan. Das ist dort, wo die Generale aufgebahrt sind, wo die Militärtradition in dem Sinn gewürdigt wird. Ja, können Sie da noch in geraffter Form vielleicht Ihre Beobachtungen kundtun? Was unterscheidet die Japaner und die Deutschen punkto Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte? Was für ein Geschichtsbewusstsein haben die Japaner?
Ja. Das Geschichtsbewusstsein an sich ist nicht viel anders als das in Deutschland. Man sieht die japanische Kriegsvergangenheit natürlich auch sehr kritisch allgemein in der Bevölkerung. Was in Japan ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass das eigene Opferbewusstsein doch deutlich stärker ist. In Deutschland konnte man lange zum Beispiel nicht diskutieren die Frage der Bombardierung deutscher Städte im Krieg und natürlich aus gutem Grund, weil man sich zunächst mal anderen Themen widmen wollte wie dem Holocaust. In Japan hat man sich relativ früh schon dem eigenen Opferbewusstsein gewidmet und der zum Beispiel der durch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki natürlich. Das steht auch bis heute sehr im Mittelpunkt des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg. Aber das bedeutet natürlich trotzdem keine Verherrlichung oder Beschönigung der Geschichte und der Yasukuni-Schrein, auf den Sie anspielen, in dem wird natürlich eine ganz klare Geschichtsklitterung betrieben. Da wird der Krieg auch in einem Museum, in einer Ausstellung, wird der Krieg als Verteidigungskrieg Japans gegen den westlichen Imperialismus dargestellt, wobei vollkommen unterschlagen wird, dass Japan eben selbst gleich nach seinem Eintritt in die internationalen Beziehungen in den 1850er, 60er, 70er Jahren selbst gleich zu einer imperialistischen Macht wurde und gleich auch imperialistische oder koloniale Ansprüche angemeldet hat. Also das wird in diesem Schrein völlig übersehen. Und was auch ein bisschen anders ist in Japan, ist, dass eine ganze Reihe von Politikern in Japan dieser doch eher geschichtsklitternden Interpretation der Geschichte anhängen. Und gerade Herr Abe, der jetzt ermordet wurde, war da einer der Vertreter, der sehr stark geschichtsrevisionistische Thesen vertrat und zum Beispiel sagte, dass der Zweite Weltkrieg ja einfach ein Zusammenstoß zweier Imperien war, nämlich der USA und Japan, zwei imperialistische Mächte, die sich im Pazifik gegenüberstanden und da ist es zu einem Zusammenstoß gekommen. Das ist jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen, es gibt auch solche Aspekte, aber wenn man das natürlich aus Sicht Koreas hört, dann macht das wieder überhaupt keinen Sinn, weil Korea schon 1910 zu einer japanischen Kolonie gemacht wurde und der Zweite Weltkrieg oder der Krieg mit den USA erst 1941 begann. Das heißt, da fehlen immer noch 30 Jahre japanische Kolonialherrschaft in Korea, die man erklären muss und die durch diese Interpretation einfach nicht abgedeckt sind. Und Herr Abe und einige Schwergewichte aus der liberaldemokratischen Partei, die gehören zu dieser Art der Geschichtsbeschöniger. Und das ist doch schon deutlich anders in Deutschland. Gerade könnte man mit solchen Ansichten, würde man auf Dauer nicht wiedergewählt werden. Und das ist hier zumindest dann kein Grund für die Wähler, jemanden abzuwählen.
Gibt es ja japanische Politiker, die mal hingestanden sind und gesagt haben, wir entschuldigen uns, zum Beispiel bei den Chinesen für die Massaker in Nanking, Korea, da auch Gräueltaten. Wir kennen das aus Filmen zum Teil, die Brücke über den River Kwai, wie die Kriegsgefangenen da traktiert worden sind. Gibt es Politiker, die diesem auch zum Teil im Westen sehr modischen Entschuldigungsritual, Entschuldigungskult huldigen. Und wie kommen diese Politiker an in Japan? Schätzt man das oder hat man das nicht so gerne?
Ja. Das hat sich über die Jahrzehnte hinweg sehr stark geändert. Also in den 1950er, 60er Jahren, auch bis in die 70er rein, gab es das eher wenig, aber es war auch kein gesellschaftliches Thema. Und das ist auch wiederum sehr ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland begann der Prozess der Vergangenheitsbewältigung oder Aufarbeitung ja auch nicht direkt nach 1945, sondern erst deutlich später, dann auch gerade natürlich im Gefolge der Studentenbewegung 1968 und dann unter anderem natürlich auch gerade durch Willy Brandt mit seinem berühmten Besuch in Warschau, ne? Also gen Osten. Und gen Westen war natürlich einfach die EU-Integration, war für Deutschland natürlich schon eine sehr wichtige indirekte Methode der Wiederaussöhnung mit den westlichen Nachbarn. In Japan war das auch in der Anfangszeit, direkt nach dem Krieg, war das weniger ein Thema. In den 80er Jahren und 90er Jahren wurde es dann intensiv zu einem internationalen Thema. Japan musste sich mit den Forderungen und auch der Kritik aus Korea und auch aus China auseinandersetzen. Und dann gab es gerade in den 90er Jahren mehrere Erklärungen von japanischen Premierministern und Politikern, die auf eine Entschuldigung hinausliefen. Gerade 1995, das war der 50. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, und diese Jubiläen sind oft Anlass für solche Erklärungen und Deklarationen und Entschuldigungen. Die wurden auch sehr gut angenommen in Korea und Japan und der zweiten Hälfte.
Und in Japan?
Entschuldigung, in Korea und China meinte ich eigentlich. Und in Japan auch. Also damals war bei Umfragen eine ganz deutliche Mehrheit, 70-80%, haben gesagt, ja, das ist eine gute Sache so und wir müssen uns auch entschuldigen. Das ging dann gut bis zum Ende der 90er Jahre. Und in den 2000er Jahren wurden dann einige Politiker, kamen auf ins Amt des Premierministers, die das ein bisschen wieder nach hinten wieder zurückgegangen sind. Das hatte zwar keine mehrheitliche Unterstützung der Bevölkerung, weiterhin sagen Umfragen zur Geschichte, dass die Leute eigentlich finden, dass Japan sich weiterhin entschuldigen muss, und das ist bis heute so. Aber wie gesagt, trotzdem ist das kein entscheidendes Merkmal für die Wahlentscheidung der Wähler. Das heißt, auch ein geschichtsrevisionistischer Politiker wurde wiedergewählt, wenn er in seinem Wahlkreis einfach andere Themen entsprechend erfolgreich verkaufen konnte. Und Geschichte war einfach kein Thema, das wahlentscheidend ist in Japan. Es ist wahrscheinlich auch woanders nicht.
Letzte Frage, Herr Dr. Saal. Sie sind seit 20 Jahren jetzt in Japan. Sie sind Deutscher, Sie kennen natürlich Europa sehr gut. Sie kennen sicher auch die Schweiz. Was können wir Mitteleuropäer, wir sind ja auch wohlstandssaturiert, um nicht zu sagen wohlstandsverwahrlost, aber trotzdem immer ein bisschen hochnäsig, da mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs. Was können eigentlich wir Mitteleuropäer, was können wir lernen vom heutigen Japan? Was ist das, was Sie vielleicht eben auch als die am Schluss faszinierendste, beeindruckendste Erkenntnis aus Ihrer Zeit hier herausgenommen haben, das Inspirierende, was man sagen muss, doch, Das müsst ihr eigentlich übernehmen, weil die Japaner und andere asiatische Völker haben ja viel kopiert eigentlich von uns. Was müssen wir heute von den Japanern übernehmen?
Ja, das ist schwierig. Also ich meine, zunächst mal, denke ich mal, müssen wir mit offenen Augen durch die Welt laufen, und hier in Japan kann man natürlich allgemein sehr viel lernen, aber man sollte natürlich auch zunächst mal Japan zur Kenntnis nehmen. Und wie gesagt, also in meiner Erziehung, sowohl in der Schule als auch in den ersten Semestern an der Uni, war das überhaupt nicht der Fall, und von daher kann ich einfach nur jedem empfehlen, auch ab und zu mal auf die Webseite einer japanischen Zeitung zu gucken, was vielleicht in Japan passiert. Man kann sich gerade heutzutage natürlich sehr einfach über Japan informieren, und das sollte man tun, zunächst mal einfach wahrnehmen, dass Japan da ist, dass Japan ein wichtiger Partner europäischer Nationen in Ostasien ist. Und ansonsten, was man von Japan eventuell lernen kann, zumindest in der aktuellen Konstellation noch, ist die japanische Friedenspolitik in der Außenpolitik. Wie vorhin gesagt, Japan hat Selbstverteidigungskräfte, und das hängt damit zusammen, dass eben in der Verfassung ein Artikel ist, der berühmte Artikel 9, in dem Japan 1946, aus dem Jahr stammt die Verfassung, erklärt hat, dass es nie wieder Krieg führen wird. Und das ist zunächst mal, das hing damals zusammen natürlich auch mit der Gründung der UN, weil genau das auch in der UN, in der Charta der Vereinten Nationen stand. Und eigentlich die Charta der Vereinten Nationen dann vorsah, dass nach und nach alle Länder die Souveränität für die Verteidigungspolitik an die Vereinten Nationen abgeben, damit man dann irgendwann eine globale Regierung und eine globale Sicherheit, kollektive Sicherheit hat. Das ist dann natürlich nie passiert, von daher ist Artikel 9 so ein bisschen Überbleibsel aus dieser Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich denke, da gibt es auch in Japan Kreise, die das versuchen, international zu forcieren. Und es gibt sogar den Versuch, Artikel 9 als UNESCO-Weltkulturerbe zum Beispiel oder für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen, damit dieser Artikel erhalten bleibt. Und ich denke, diese Stimmung, die man auch, wie gesagt, in der Vergangenheitsaufarbeitung sieht, dass eben der Krieg wirklich nicht als positiv aufgefasst werden soll, sondern dass man eher die Schlussfolgerungen daraus ziehen soll, dass wir eben für Frieden sorgen sollen. Das ist gerade heutzutage wahrscheinlich eine Message, die jedes Land, nicht nur wir in Mitteleuropa, von Japan lernen können. Ob Japan selbst das noch lange so aufrechterhält, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Es kann sein, dass es in ein paar Jahren auch hier in Japan in eine andere Richtung geht, was ich selbst sehr traurig fände, aber zurzeit zumindest, denke ich, könnte Japan sich da international auch viel proaktiver verhalten.
Herr Professor, Herr Dr. Sahler, ganz herzlichen Dank. Ich rücke uns zum Abschluss immer gemeinsam ins Bild hier. Vielen herzlichen Dank für die Auskünfte. Man könnte noch so viel diskutieren natürlich, aber mir gefällt dieses Schlusswort, dieser Schlussakkord, dass man von Japan die bewaffnete Friedensbereitschaft lernen kann. Carry a big stick, but speak softly. Zusammenarbeiten, aber die Selbstverteidigung nicht vernachlässigen. In Europa, meine Damen und Herren, haben wir jetzt lange das Gegenteil gemacht. Immer wieder auftrumpfen international, aber die Armeen, die Verteidigungsfähigkeit, das wurde etwas in den Hintergrund gerückt. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte, für diesen Schnellkurs in japanischer Geschichte, Mentalität. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Sahler, für Ihre Standortbestimmung. Herr Dr. Sahler, einmal zur Zusammenfassung noch, ist Professor für Neue Japanische Geschichte an der Sophia-Universität in Tokio und eben hier auch Vertreter der renommierten deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung, benannt nach dem, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, benannt nach dem berühmten sozialdemokratischen Präsidenten, der als erster Mann damals die Geschicke in schwieriger, in stürmischer Zeit übernommen hat nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und die Weimarer Republik, die dann leider sich nicht behaupten konnte, die Weimarer Republik mitbegründet hat. Ganz herzlichen Dank, alles Gute und Ihnen ein schönes, alles Gute, danke. Ciao.